Ich habe natürlich dann wieder angefangen zu trainieren. Klar sollte man nicht Handstand machen, wenn man einen Aortariss droht. Aber es hat für mich wie, ich einfach noch mal wollte weit zurück ins Leben, bevor wieder der nächste Schlag kommt mit einer Operation.
Das ist der Lorenz Matter. Und diese Aussage ist für seine Geschichte sehr bezeichnend. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast redet man über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Was der Lorenz schon alles erlebt hat, passt auf keine Kuhhaut. Er hat mehr als einmal müssen um sein Leben kämpfen und ist auch schon an den Punkt gekommen, wo er nicht mehr wollte weiterkämpfen. Gelebt hat er trotzdem immer. Und macht das immer noch. Immer noch voll und so, wie er es gerne hat. Der Lorenz Matter ist Akrobat. Seit über 30 Jahren formiert er zusammen mit seiner Frau Cornelia Clivio das Duo Scacciapensieri. Die beiden haben sich zu Rom an einem Zirkuskurs kennengelernt und sind seither als Akrobaten unterwegs. Meistens das Zweite. Zeitweise und für eines von ihren erfolgreichsten Bühnenprogrammen namens Coloro zusammen mit dem Romano Carrara. Mit diesem Programm sind sie den Startlöcher gewesen, wo der Lorenz plötzlich immer schwächer geworden ist. 39 war er, als er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs im Endstadium bekommen hat. Die Tochter von ihm und der Cornelia war hier gerade 3. Heute ist der Lorenz 53 und trotzt immer noch täglich der Schwerkraft. Am liebsten Kopf über in irgendeiner Handstandvariation zusammen mit der Cornelia. Nach all dem, was der Lorenz durchgemacht hat, ist das alles andere als selbstverständlich. Und das ist ihm sehr bewusst. Mehr als einmal ist er Leuten begegnet, die kaum können glauben, dass er überhaupt noch lebt. Er sagt, dass alles ihn noch viel näher ans Leben gebracht. Über all das durfte ich mit dem Lorenz reden. Wir sind draussen gehöckelt auf einem Bänkchen im Grünen, mit Blick auf die Luft, wo er mit seiner Familie drin lebt und trainiert. Wir wohnen im gleichen Dorf und ich darf bei ihm und Cornelia auch etwa diesmal die Welt aus der umgekehrten Perspektive anschauen. Neben Akrobatik unterrichten die beiden nämlich auch Aerial Yoga. Wir sind also auf dem Bänkchen gehockt und haben über Sterben geredet und über das Leben, während rundum der Alltag im Gang war. Mit Fußgängern, Velofahrerinnen, Putzwägen auf dem Weg und Flugis am Himmel.
Hoi Lorenz!
Hoi,
danke vielmals, dass du mit mir über Sterben redest. Schön, dass du hier im Podcast Gast bist.
Ja, danke, dass du an mich gedacht hast.
Das war für mich irgendwie naheliegend, ja. Genau. Wir hören nachher gerade, warum. Sag doch mal, was war deine allererste Begegnung in deinem Leben mit Sterben und Tod?
Also ich denke viel an die Kindheit zurück. Also, ja. Dass irgendwie zum Beispiel meine Eltern ins Kinderzimmer raufgekommen sind und mir die Nachricht überbracht haben, dass irgendjemand bei mir nahestehend gestorben ist. Und das hat sich recht eingebrannt bei mir, dass einfach ja, so von immer unerwarteten Moment, von einem Moment auf den anderen, eben plötzlich also eine Nachricht kommt, die einem doch das Leben auf den Kopf stellt.
Okay.
Und das ist mir als Kind recht geblieben.
Also das hast du schon als Kind erlebt?
Ja, also als Kind und auch als Jugendlicher. Es sind verschiedene Fälle. Es war auch ein Mordfall, der im nächsten Umfeld passiert ist, wo eine Familie umgebracht wurde. Und darum eben hat der Tod für mich immer sehr eine enge Bedeutung, dass sich einfach alles immer sehr schnell ändern kann. Und das ist, also als Kind ist passiert einfach nahestehende Freunde von meinen Eltern. Und als Jugendlicher, eben, wo dann noch der Mordfall war, ist auch etwas, was einfach dann sehr, ja, was mich sehr beeinflusst hat.
Ja. Ja. Und so später, wie ist das weitergegangen? Was ist so die nächste, wie soll ich sagen, die nächste Situation, die dir geblieben ist?
Ja, Sachen, die mir geblieben sind, ist auch, wo mein Grossvater Selbstmordgedanken hatte und ich ihn besucht habe im Spital und irgendwie habe probiert zu überzeugen. Es war immer jemand, der funktionieren musste. So der richtige Arbeiter war, niemandem zur Last fallen und so. Und ich habe probiert zu überzeugen, dass man auch ein Anrecht hat, mal nicht zu funktionieren im System. Ja. Und habe eine längere Diskussion gehabt, als ich dann gegangen bin, dass ich dann gleich das Leben genommen habe. Oh. Was einerseits für mich schlimm war, dass ich nicht überzeugen konnte. Andererseits war ich froh, dass ich die Diskussion noch mit ihm geführt habe. Weil wenn ich sie nicht geführt hätte und gefunden hätte, ich hätte keine Zeit und er hätte sich das Leben genommen, wäre das für mich sehr schlimm gewesen, weil ich ihn nicht noch vorher gesehen hätte.
Mhm. Ja.
Und später dann hat es einfach so mal ein Jahr gegeben, wo die Irina noch nicht einjährig, also doch noch nicht einjährig war, wo gerade etwa 4 Beerdigungen waren im gleichen Jahr. Ja, und hat man einfach auch so gemerkt, einerseits man hat ein Kind, es geht weiter, und das Leben hört auf. Und ja, das war auch ein intensives Jahr. Mhm.
Das war immer fest in deinem Bewusstsein, dass es jederzeit auch fertig sein kann.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe auch einen sehr engen Freund, einen Jugendfreund verloren, der mit dem Gleitschirmflug einen Unfall hatte. Ja, und es klingt immer ein bisschen blöd, aber man hat manchmal so wie geliebte Menschen, die man verliert, wo man dann denkt, es ist ja nicht das Ziel, möglichst alt zu werden, sondern es gibt vielleicht wie auch einfach gute Menschen, wo es vielleicht schon ein Zeitpunkt ist, zum gehen, weil es schon... Ja, es ist ja schwierig, man tut ja nichts bewerten, darum will ich auch nicht zu nahe darauf eingehen. Aber ja, manchmal hat man das Gefühl, Leute können gehen und haben gleich schon vieles erreicht. Und es ist vielleicht auch schon der Zeitpunkt, zum gehen.
Ja. Du hast das letzte Jahr zusammen mit Cornelia Clivio das 30-jährige Jubiläum gefeiert, als Duo Sketch a Pensieri. Wie war das Jahr für euch?
Ja, wir konnten es eigentlich nicht gross feiern, weil es Corona war. Und eigentlich waren wir an einem ganz neuen Programm. Schon bevor Corona angefangen hat, haben wir gedacht, jetzt müssen wir noch so die ganze Energie zusammennehmen, in ein neues Programm stecken. Und wir haben ja immer, das Problem ist immer, dass man zu wenig Zeit hat.
Ja.
Und dann kam Corona, dann hatten wir eigentlich genug Zeit gehabt. Und dann ist jegliche Motivation weggefallen, weil wir wirklich keine Zukunftsperspektive mehr hatten. Und wir haben dann eigentlich das Jubiläumsprogramm dann gar nie fertig gemacht. Das heisst, wir haben die Proben wirklich beendet, weil die Zukunft ist so unsicher gewesen. Und wir mussten auch finanziell relativ viel investieren. Und ja, nein, es hat eigentlich wie gar kein Jubiläum gegeben.
Ja. Und wenn du jetzt aber so auf die letzten 30 Jahre zurückschaust, ich meine, das ist ja mega lang. Also, ihr seid 30 Jahre als Akrobaten auf der Bühne und neben der Bühne und in den Kurs. Unterrichtet sowohl Erwachsene als auch Kinder. Also das ist ja ewig für so eine Tätigkeit, dunkelt es jetzt mich. Oder? Das ist ja wahnsinnig zehrend auch.
Es ist sehr lange Zeit. Andererseits, wenn ich so zurückschaue, ich wüsste nicht, was ich anders machen würde.
Ja.
Also es ist auch ein Beruf. Wir haben ja das Glück, dass man auch viel Echo bekommt. Also auch bei den Kindern gehört, man hat ja immer das direkte Echo von den Kindern. Und ich denke, es gibt immer weniger Berufe, wo man ein Echo überkommt und auch kann reflektieren, ob man es jetzt gut gemacht hat oder nicht so gut. Mhm. Und das ist halt, bei den Auftritten hat man den Applaus, bei den Kursen hat man das Echo von den Kursteilnehmern.
Ja.
Und für das bin ich sehr dankbar, weil wir kommen ja nachher wahrscheinlich dann auf meine Krankheit sprechen, wo ich dann gedacht habe, ich will mein ganzes Leben umkrempeln, habe noch Kurs gemacht in 3D-Design und Zeug während der Chemotherapie und dachte, ich mache jetzt ganz eine neue Richtung. Und ich gemerkt habe, als ich vor dem Bildschirm gesessen bin, habe ich gemerkt, es geht nicht für mich. Ich brauche irgendeinen Kontakt, wo ich im Austausch mit den Menschen bin und kann mich nicht mit einem Bildschirm beschäftigen. Und ja,
so wie der Live-Austausch, eine Art, oder 1:1.
Ja, also ich brauche Menschen um mich herum, ich brauche einen direkten Dialog mit den Menschen. Und ja, ich bin nicht geschafft, obwohl ich eigentlich gerne mit dem Computer arbeite, bin ich nicht geschafft, mich mit dem Bildschirm halt den ganzen Tag auseinanderzusetzen.
Ja, ja. Du hast es gerade gesagt, eben, du hast 2008 ist das gewesen, gell, ganz eine schwere Diagnose gehabt. Und die sind dort eigentlich zumindest auf dem Höhepunkt, kann man sagen, von eurer Karriere gewesen. Was ist dort passiert?
Ja, wir haben ja Stage-TV gehabt, was ein extrem erfolgreiches Bühnenprogramm war, wo wir auf der ganzen Welt unterwegs waren. Und hat natürlich, wir haben alle Theater, also wir sind vor allem im Ausland erfolgreich, in der Schweiz weniger.
Entschuldigung.
Und nachher hat es sich immer bei den Theatern geheißen, ja, wir machen ein neues Programm, damit man wieder kann all die Theater füllen. Und dann haben wir einerseits, das war natürlich die Rina da gewesen, wo wir...
Also eure Tochter,
unsere Tochter, wo wir mitgenommen
haben. Sechs Jahre vorher auf die Welt kam, sie schnell.
Ja, sie ist jetzt ja. Um die 5, sie ist 2005 auf die Welt gekommen.
Aha, ja.
Ja. Mhm. Und das ist einfach, sind sehr kräftezehrende Tourneen gewesen. Und gleich haben wir probiert, parallel dazu ein neues Programm, Colore, auf die Beine zu stellen, was einerseits sehr zeitintensiv, aber auch sehr kostenintensiv. Wir haben da fast wieder 250.000 Franken investiert, das neue Programm. Und wir sind einfach alle auf dem Zahnfleisch gewesen. Mhm. Also nicht nur ich, auch Cornelia und der Romano von unserem Team. Mhm. Und dann wäre eigentlich, sind wir fertig gewesen mit dem Programm. Tournee, Japan, Spanien, es war eigentlich alles schon parat gewesen für die Tournee. Und ja, und nachher habe ich einfach bei den Auftritten immer mehr angefangen zu zittern. Und ich hatte das Gefühl, ja, ich habe einfach einen Burnout.
Ja.
Weil es ist für mich so logisch gewesen, wir sind so eben auf dem Zahnfleisch gewesen. Und das war für mich wie normal, dass ich zittern noch mache. Und wir haben dann noch extra Ferien genommen. Und auch dort, ich hatte entweder Schweißausbrüche oder... Eben, oder ich war einfach nur noch am Zittern, weil ich nur schon ein paar Meter aufwärts laufen musste. Und ja, und irgendwann bin ich dann zu einem Arzt. Ich bin natürlich schon mal früher zu einem Arzt, aber das ist eine längere Geschichte.
Ja, und, ja. Aber du hast dann gleich irgendwie gemerkt, das stimmt schon irgendetwas nicht, oder? Dass du dann zum Arzt bist.
Ja, ja, nein, das ist für mich schon... Eben, ich habe zuerst gemeint, es sei eine psychische Komponente. Ja. Und dann müssen wir merken, doch, das ist eine physische Komponente, das wirklich... Und ja, und dann haben wir dort schon festgestellt, dass ich kaum mehr Blut im Körper habe. Und eben, dass einfach etwas Gravierendes nicht in Ordnung ist. Und dann haben eben die ganzen Abklärungen angefangen. Und es hat eine gleiche Zeit gedauert, bis ich dann meine Diagnose bekommen habe mit dem Krebs. Und die habe ich zuerst dann auf YouTube, nicht auf YouTube, auf Google noch gefunden. Und, aber es ist dort, ist ja so wie ein grosser Break gekommen. Was aber auch, wir sind also, alle froh
gewesen. Sorry, noch schnell. Ja. Du hast nachher eine Diagnose gehabt, die hat geheissen?
Also Morbus Hodgkin, also Lymphdrüsenkrebs im letzten Stadium. Also es war schon das Knochenmark befallen gewesen. Und darum hat der Körper auch kein Blut mehr produziert.
Ja.
Und darum habe ich so zittert, wie natürlich der Sauerstoff nicht mehr in die Muskeln gekommen ist, wenn ich Akrobatik gemacht habe.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Und dann hat es wie mal so einen Fullstop gegeben?
Dort hat es einen Fullstop gegeben, weil... Bevor ich... Es ist etwa, sie haben recht lange gesucht, weil mein Immunsystem hat eigentlich sehr erfolgreich gegen den Krebs angekämpft. Und darum sind auch die Lymphknoten, die am Anfang angeschwollen waren, haben sich wieder ein bisschen zurückgebildet. Und darum hat man nicht so schnell eine klare Diagnose stellen. Man hat schon gesehen, beim Herz hat es noch einen vergrößerten Lymphknoten. Und ich habe gefunden, nein, ich will jetzt nicht irgendwie, dass man da den Lymphknoten gerade beim Herz rausholt. Da war mir das Risiko zu gross gewesen.
Mhm.
Und man hat... Schon, man, hat zuerst, man ist eigentlich immer von einem Virus ausgegangen, dass es ein Virus ist. Und bis ich die Diagnose hatte, habe ich gleich weiterhin meine Auftritte gemacht. Das heisst, ich bin am Magen, habe ich eine Bluttransfusion bekommen und bin dann an den Auftritt gefahren, dass ich irgendwie mit dem zusätzlichen Blut irgendwie den Auftritt geschafft habe. Und ja, man kann wie nicht aus dem Vertrag raus, bevor man nicht eine klare Diagnose hat, was es ist. Und darum eben, das war eine schwierige Zeit, weil ich habe manchmal fast erbrochen nach dem Auftritt, weil ich einfach keine Luft mehr bekommen habe und nur noch zittert habe. Und eigentlich, als dann mal die Diagnose festgestanden ist, ist es ein bisschen, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd. Es ist ja nicht, dass man dankbar ist, aber man hat einmal, es hat wie mal den Bereich gegeben, den es gebraucht hat. Mhm. Wo auch der Roman, wir sind eigentlich... Also auch Japan, all die Sachen, die wir haben müssen absagen mussten, wir sind wie froh gewesen, wir haben alle nicht mehr mögen.
Ja, ja. Ja, und es haben sich ja wahrscheinlich auch die anderen beiden Sorgen gemacht um dich, oder? Das kommt sowieso. Ja da auch noch irgendwie dazu, oder?
Na ja.
Du willst ja deinen Kollegen auch nicht durch so Auftritt peitschen, wenn er nachher so leidet, oder?
Ja, es war eine schwierige Zeit gewesen. Und wir haben auch wie eine Pause gebraucht, um uns wieder zu justieren, weil es ist... Ja. Erfolg ist zwar schön, aber er wird dann manchmal ein bisschen unkontrollierbar. Man kommt so in ein Fahrwasser rein, wo man wie nicht mehr daraus rauskommt. Und mit dieser Diagnose ist man so wie wieder auf den Punkt Null zurückgesetzt. Mhm. Man kann wieder alles neu justieren, überlegen.
Wir haben plötzlich das Zepter wieder selber in der Hand gehabt. So.
Das zippt er nicht. Also, wo die Onkologin gesagt hat, der Terminplan gehört jetzt ihr sozusagen. Jetzt sie verfüge über meinen Terminplan. Ist nicht unbedingt das Zepter, habe ich schon ein bisschen abgelehnt. Ja. Aber es hat einfach mal wie so einen, mir Zeit gegeben, mal einfach wieder zu überlegen, was ich will. Also natürlich nicht nur mir, uns allen. Und ja, wo es soll hingehen. Ich meine, klar, ich habe ja noch nicht gewusst, ob es gut rauskommt oder nicht. Mhm. Aber es hat mir einfach mal eine Verschnaufpause gegeben.
Mhm. Das ist ja eine sehr schwere Diagnose. Also, wie fest war euch dort bewusst, dass das sehr gut auch tödlich enden könnte?
Also es war für mich sehr klar.
Ja, von Anfang an.
Ja, weil meine Tante ist auch am gleichen Krebs gestorben.
Ja.
Also von dem her war mir schon sehr klar, dass es zu Ende gehen kann. Aber es hat mich, ich weiß auch nicht wieso, es hat mich nicht so belastet. Also es hat mich von dem her belastet, dass ich eine Tochter habe und eine Frau. Also es hat mich schon belastet, dass ich nicht jetzt einfach sie verlassen will. Aber für mich persönlich, das Gehen ist ja mehr etwas, was schwierig ist für das Umfeld als für einen selber, wenn man einigermaßen im Reinen ist mit sich.
Ja. Ja. Wie haben ihr denn in dieser Zeit geredet?
Also mit der Irina haben wir, ich habe sie probiert, so auf eine spielerische Art beizubringen. Das heisst, ich habe sie einmal mitgenommen zur Onkologin, wo ich meine Therapie hatte, und habe einfach so ein Witzchen gemacht, das sagt Frau Dr. Bix, wir können meinen, da kommen schon die erste Spritze zu fliegen. Und einfach ihr ein probiert, auf eine kindliche Art das näher zu bringen.
Ja.
Und sie hat das eigentlich extrem spannend auch gefunden dort. Und für die Onkologin ist es irgendwie auch noch eine schöne Erfahrung gewesen, dass mal ein Kind dort hinkommt, wo ja sonst eigentlich immer noch sterbenskranke sind. Mhm. Also ihr ist das auch bis heute noch geblieben.
Ah ja?
Ja, dass die Irina, und sie fragt auch jetzt natürlich nach der Irina.
Ja,
also so es ist, und ich habe es einfach so auf eine kindliche Art probiert zu erklären, und dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie Schaden genommen hat. Ich glaube, es ist schwieriger für das Kind, wenn sie merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist und man redet nicht darüber.
Ja, genau. Niemand sagt etwas.
Und die Onkologin hat ja auch am Anfang gesagt, wenn ich ja dann so eine relativ starke Chemo habe machen, ich sollte keinen Kontakt mehr mit der Tochter haben, weil eben natürlich wegen Immunsystem, und sie sollte keine Freundinnen mehr sehen. Und ich habe dann gefunden, nein, das wollte ich nicht. Und ich möchte auch weiterhin den Kontakt zu ihr haben, auch einen näheren Kontakt zu ihr, und sie soll auch ihre Freundinnen sehen. Also, ja, also es war mir wie wert gewesen. Und sie ist aber extrem, wenn sie heimgekommen ist, dann ist sie wirklich sofort Handwaschen. Sie hat das wie, so wie ein Prozedere gewesen, wo sie gewusst hat, jetzt gehe ich Handwaschen. Sie hat das extrem super gemacht.
Ja.
Und sie hat mich auch nie irgendwie angesteckt gehabt. Das hat nie ein Problem gegeben.
Wow.
Und ich bin wirklich froh gewesen. Eben, ich meine jetzt auch wenn, zum Thema Corona und so. Ja, eben, ich meine, man kann nicht alles kontrollieren. Es ist einfach, man kann sich anstecken. Und dort war für mich noch schön, da war ich ja nur für mich, bin ich nur für mich selber verantwortlich.
Ja.
Und ich habe vieles gemacht, wo man natürlich auch die Onkologin nur den Kopf geschüttelt hat, gefunden hat, geht es eigentlich noch?
Ja.
Eben auch, dass wir gleich weiterhin Akrobatik gemacht haben, und dann ist wieder der Part kaputt gegangen, weil Cornelia mir auf der Schulter gestanden ist, und die Onkologin hat einfach nur immer wieder den Kopf geschüttelt. Und
also du hast während der Chemo weiter trainiert?
Wir haben weiter trainiert. Ja, ich einfach, ich hätte ja auch keine Handstände mehr dafür machen
dürfen,
weil wenn man die Arme jetzt fest rauf kann, ja das Schläuchchen rausrutschen, wo ja dann richtig Herz runtergeht. Und dann bin ich mal im Hasliberg ausgerutscht auf dem Glatteis, hat mir so den Arm nach hinten genommen und dann habe ich gesagt, ups, das ist jetzt nicht gut. Und dann fand ich, wenn man jetzt schon mal den Arm da oben war, kann ich ja noch einen Handstand machen. Und nachher bin ich dann ins Spital gegangen und gesagt, ich sage eben umgekehrt, jetzt haben wir den Arm hinten gerissen, sollen wir schauen, ob alles noch gut ist. Und haben es geschaut, es ist alles gut, ich fand gut, dann kann ich einen Handstand machen. Hast du
immer einen Handstand gemacht?
Nein, ich fand, dann darf ich einen Handstand machen, das geht.
Es gibt auch von dir ein Foto im Spital, gell, wo du an der Infusion bist und dann den einarmigen Handstand machst und mit der anderen Hand hebst den Infusionsständer.
Ja, weil... Nein, ich einfach musste... Ich habe schon gewusst, dass ich für mich ein Risiko eingehe.
Ja.
Ich habe ja auch vor der Herzoperation, das ist nochmal ein anderes Thema, bin ich auch in Rom und habe meine Aufträge gemacht, obwohl ich nichts hätte machen durfte. Und bin jetzt nachts durch nach Hause wieder und direkt ins Unispital operieren. Ich einfach... Ja, eben meine Dinge ist halt eben, ich will Leben. Und wenn halt das Leben dann mal zu Ende ist, ist es zu Ende. Aber, ich kann immerhin
aber
bis
vorher dann, ist es ja noch, ist ja, es ja noch eins.
Eben, dann lebe ich ja noch. Mhm. Und dann bringt es nichts, wenn ich mich die ganze Zeit vorher... Ja, und das ist halt eben ein schöner gewesen, wenn man für sich selber verantwortlich ist. Und das ist halt bei Corona dann wieder anders gewesen. Ja. Eben, da ist man eigentlich für die anderen verantwortlich.
Oder mit.
Oder mitverantwortlich. Und ja, ich fände es gleich gut, wenn man halt wie auch für sich selber verantwortlich ist. Und das geht natürlich nur insofern, dass die anderen sich auch schützen können. Natürlich.
Ja. Ja, genau.
Und sonst geht es natürlich nicht. Und, ja.
Ich möchte gleich noch mal schnell fragen, hast du denn, also du hast mit der Irina über deine Krankheit geredet, also zusammen mit der Cornelia nehme ich auch an, und haben wir aber auch darüber geredet, dass es jetzt könnte sein, dass der Papi stirbt?
So konkret nicht.
So nicht.
Nein, einfach, dass ich schwer krank bin und eben, dass ihr bewusst ist, sie muss aufpassen, sie muss Hände waschen, dass sie einfach weiss, was sie... Aber über Sterben direkt nicht. Hätte ich schon, wenn's dann, wenn es die Chemo nicht angeschlagen hätte und ich gemerkt hätte,
ob es absehbar geworden wäre.
Ja, dann hätte ich auf jeden Fall mit ihr darüber geredet.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir haben dann auch die Irina schützen, weil man kommt ja dann wahnsinnig viel Telefon über.
Ja.
Und mit allen muss man reden. Und irgendwann hat mir das Thema dann eigentlich durchgecatcht und hat dann auch nicht mehr Lust, immer wieder müssen. Aber man will ja auch die Leute nicht vor den Kopf schlagen, dass man dann irgendwann halt nicht mehr so Lust hat, über das Thema zu reden.
Ja.
Nicht, wie es einem nicht mehr beschäftigt, sondern wie man es irgendwie...
Man ist irgendwie, man hat es ein hinter sich.
Man hat es ein hinter sich. Und auch für die Irina war es nicht gut gewesen, dass es einfach dann so viel Raum einnimmt. Und darum, eben, ich bin dann einfach dann irgendwie raus telefonieren, einfach, dass eben, die Irina soll immer noch Kind sein und soll... Ja. Nicht immer dann noch mit dem Thema konfrontiert werden.
Mhm. Ja. Ja, du sprichst jetzt gerade, finde ich, etwas Wichtiges an, oder? So eine Diagnose betrifft ja immer eigentlich mehr als einem selber und Kernfamilie, sondern es gibt ja noch ein weiteres Umfeld, das sich auch Sorgen macht, das auch gewissermaßen mit betroffen ist. In eurem Fall war es noch so gewesen, dass ihr auch noch ein bisschen in der Öffentlichkeit gestanden seid. Wie ist das Umfeld umgegangen damit?
Also eben für gerade jetzt direkt für Cornelia ist es schwierig, weil man steht wahnsinnig als Zentrum, eben wenn man die Krankheit selber hat.
Ja.
Und das Umfeld wird natürlich manchmal ein bisschen vergessen.
Ja.
Das heisst, es ist ein bisschen... Ja, eben, man kommt wahnsinnig viel Zuwendung über, man ist ja so im Mittelpunkt. Eben, und das ist eigentlich, ich denke, für das Umfeld fast schwieriger als für einen selber.
Mhm.
Weil man halt weniger im Zentrum steht, weil man auch wenig kann helfen kann.
Mhm.
Und mir ist ja psychisch nicht schlecht gegangen. Das heisst, ich habe nicht Hilfe gebraucht. Und ja, und ich denke, jetzt, gerade für Cornelia war es fast schwieriger gewesen als für mich selber.
Mhm. Auch Angst um dich gehabt und gleichzeitig haben sich alle um dich gekümmert.
Ja, es ist,
während sie eigentlich auch eine schwierige Zeit hatte.
So. Ja, und natürlich eigentlich auch Hilfe brauchte.
Ja.
Das auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Und dann ist es... Bist du 2 Jahre in Therapie gewesen, gell? Ungefähr?
Also, ja, also Chemo ist ein halbes Jahr. Es ist ja... Es hat so im November, Dezember hat die Chemotherapie angefangen. Und ich wusste, im Juni habe ich Geburtstag, das ist mein 40. Und das ist einfach, mein Ziel war immer, an meinem 40. soll das vorbei sein. Also das war so meine Zielsetzung. Ist so, aber es ist ja dort, wo man dann den Herzultraschall gemacht hat, ob, ich die Chemo über, ob das Herz überhaupt die Chemo übersteht, ist ja dann noch das mit die zweite Diagnose gekommen, dass ich ein Aneurysma habe, also direkt beim Herz. Und an dem ist ja mein Vater gestorben. Und eben sind ja so wie 2 Diagnosen.
Das war ein Zufallsbefund eigentlich, oder?
Das war ein Zufallsbefund. Und ich habe schon gesagt, dass die ganzen Untersuchungen waren, sie sollen das Augenmerk darauf werfen, weil mein Vater ist ja dort schon gestorben.
Ja.
Und hat gesagt, sie sollen darauf schauen, ob das bei mir auch der Fall ist. Und da hat es noch so eine Fehldiagnose gegeben. Er hat gesagt, doch, da ist alles gut, wo man CTs gemacht hat, aber eben noch ist der Befund mit dem Krebs gekommen. Aber das andere sei gut. Und nachher war das für mich wie abgehökelt gewesen. Und nachher, als man dann den Herzultraschall gemacht hat, wegen der Chemo, ist plötzlich eben ist dann gleich die Diagnose gekommen. Da hat man gesehen, dass dort irgendwie, sie irgendetwas übersehen gehabt beim CT. Also sie haben dort wie einen Fehler gemacht und, nachher, und das hat mich recht aus der Bahn geworfen, weil dann gerade nochmal das Thema war für mich wie erledigt.
Ja.
Und dann irgendeinen Monat später, ich weiß nicht mehr, wie viel später es war, ist das plötzlich dann hinterher gekommen.
Ja.
Und das hat mich schon gerade so zwei Befunde. Und ja. Dann hat es geheißen, ja, jetzt gibt es noch neben der Chemo, sollte ich noch Beta-Blocker und Zeug nehmen. Und ich habe es irgendwie einmal genannt, habe es alles beseitigt. Ich habe einfach gefunden, eins nach dem anderen. Ich habe jetzt nicht eine Chemo plus noch irgendwie noch mit Beta-Blocker. Es hat mich auch psychisch so verändert, dass ich gefunden habe, nein, das kann ich nicht auch noch brauchen.
Ja.
Und habe gefunden, jetzt machen wir zuerst mal das eine fertig und das andere schauen wir dann nachher an.
Mit dem Risiko, dass es in dieser Zeit einen Zwischenfall gibt, oder?
Ja, das ist so.
Ja. Und nachher hast du noch müssen operieren, in dem Fall die Herzoperation. Also eigentlich, wo du sozusagen genesen gewesen bist.
Ja, also es ist ja dann ein Tag vor meinem Geburtstag ist dann die Chemo fertig gewesen. Und dann hat sie einfach geheißen, jetzt braucht es ein paar Monate Pause, damit überhaupt aus Knochen machen. Alles hat sich ja wieder erholen, bevor man eine Herzoperation durchführen kann.
Ja, logisch, genau.
Und ich hatte dann wieder einen Herzultraschall gehabt nach der Chemo. Und Die dazumalige Herzultraschall, ein halbes Jahr vorher, hat mich wahnsinnig aus der Bahn geworfen. Und ich habe gefunden, so, jetzt gehe ich da rein und damals schafft es nicht, mich wieder so aus dem Konzept zu bringen. Und ich bin dann dort reingegangen, von so. Und dann hat er wieder angefangen, komisch, sehr komisch. Haben Sie mal einen stechenden Schmerz gehabt? Und ich, nein, ich mag mehr. Es sieht wirklich, es sieht aus, als wäre sie schon gerissen, aber es gibt mir ja noch die Äußerhaut von der Arter, in seltenen Fall, dass man es überlebt. Und, aber sie haben ja keine Herzchirurgie, sie müssen noch weitere Abklärungen machen, ich soll mal heimgehen.
Und er hat dich so heilen mit so einer Wage.
Ja, hat mich dann heilen mit einer Wage. Eigentlich könnte es sein, dass sie gerissen ist, aber sie müssen noch...
Also eigentlich bist du dort gegangen, dann hat er mehr oder weniger gesagt, eigentlich sollten sie gar nicht mehr leben.
Ja, sozusagen. Also. Es sieht so aus, als sei sie schon gerissen, aber sie sagen, es gäbe noch eine zweite Haut. Aber eben, ich soll jetzt mal heimgehen, es sei nicht ganz klar von der Diagnose, sie müssen noch weitere Abklärungen machen. Ja, und dann bin ich wirklich heim und auch Cornelia, für alle ist eine extreme Schockdiagnose gewesen. Ja. Und ich habe nicht gewusst, wie darf ich mich noch bewegen und so. Können sie jederzeit Dinge, das jetzt ganz noch platzen.
Ja.
Und nachher hat sich dann aber herausgestellt, dass einfach durch das, dass die Aorta so ein bisschen, ist wie ein bisschen oval und verdreht und darum hat es den Schatten gegeben im Herzultraschall, wo dann die, ist eine Fehldiagnose gewesen, es ist ja, nicht gerissen gewesen.
Von der Bildgebung her.
Von der Bildgebung her hat es einfach, und es hat sich dann am nächsten Tag herausgestellt, dass alles gut ist, aber ist auch wieder so eine, hat man einfach zum zweiten Mal wieder geschafft. Gleich wieder
das ist schon anstrengend, oder?
Es ist sehr anstrengend. Hat mich dann gleich wieder aus dem Konzept gebracht. Hat es gleich wieder geschafft. Und ist natürlich eben am Anfang auch sehr überrascht, dass ich die Beta-Blocker nicht eingenommen habe. Und hat mir die dann auch wieder gegeben. Und auch dort habe ich sie dann wieder.
Ja.
Ich habe sie dann weiterhin nicht eingenommen. Also von dem. Ja. Weil. Ja. Es hat mich wirklich einfach vom Mensch her zu fest verändert. Einfach mental und einfach so, wie ich bin. Und das habe ich wie nicht willen.
Ja.
Und ich habe ja dann für mich wie gewusst, im Juni bin ich ja fertig mit der Chemo, hatte dann den Herzultraschall wieder gehabt. Und ich habe gewusst, irgendwie Mitte Oktober ist eine Herzoperation, wenn alles wieder einigermaßen wieder funktionieren sollte. Und ich habe gefunden, normalerweise wüsste ich ja jetzt die Diagnose auch nicht. Und von dem her, ja, und ich stehe dem Leben gegenüber relativ entspannt und dem Tod relativ entspannt gegenüber.
Ja.
Also ich fand, ich habe schon alle Auftritte haben wir eigentlich abgesagt gehabt, bis im Oktober. Eben ausser der eine dort in Rom, wo wir Cornelia und ich, wir haben uns in Rom kennengelernt und es klingt jetzt ein bisschen blöd, so, dass, wenn sie dort vorbei wären, wäre es wieder kreislich geschlossen. Das klingt ein bisschen makaber, aber
es geht. Also.
Ich habe einfach wie irgendwie gefunden, es ist doch kein Zufall, dass jetzt nochmal, und der Veranstalter gesagt, nein, das ganze Festival sei organisiert, dann müssen sie noch andere Acts, und wenn wir nicht könnten, die so ein Multimedia-Festival sein, wäre das wirklich eine Tragödie für ihn. Und da habe ich gefunden, ja.
Und du hast schon damit gerechnet, dass du dich bis dann wirst einigermaßen erholt haben von dieser Chemo?
Ja, nicht unbedingt. Ich habe eh noch gefunden, es ist eine Chance für mich, wenn ich weiss, dass ich dort wieder Auftritt habe, dass ich nochmal probiere, wieder in Form zu kommen. Dass ich wieder eine Motivation habe. Ich habe natürlich dann wieder angefangen zu trainieren. Klar sollte man nicht Handstand machen, wenn man einen Aortariss droht. Aber es hat für mich wie, ich einfach nochmal wollte weit zurück ins Leben, bevor wieder der nächste Schlag kommt mit einer Operation. Ja. Ich einfach wieder wollte mich wieder ein bisschen normal fühlen. Weil eben so eine Chemo verändert einem ja schon sehr stark. Und es war einfach für mich wie nochmal so ein Ding gewesen, auf den Termin hin, wollte ich wieder fit sein können, dass ich auch Auftritte mache. Und was auch für Cornelia ist es weniger schlimm gewesen, für die anderen vom Team, auch für unsere Techniker und der Romano. Für sie war es eine Belastung.
Den Auftritt zu machen mit
also
dir?
Also es ist noch eine, es sind etwa eine Woche oder 10 Tage in Rom gewesen, wo wir gespielt haben. Und sie hatte natürlich jedes Mal Angst gehabt, dass ich dann einfach in den Tag umfallen könnte während dem Auftritt.
Ja.
Und eben, das ist natürlich von mir her auch ein bisschen egoistisch. Also, aber für mich war es wichtig, dass ich einfach wieder ins Leben zurückfinde. Es ist ein bisschen...
Du hast auch nicht gewusst, ob du nach dieser Operation wieder kannst, als Akrobat weitermachen, oder?
Nein, sowieso nicht. Und für mich ist es sehr wichtig, einfach nochmal... ist ja auch für uns, für Cornelia und mich, auch das Leben geniessen. Wir machen gerne Auftritte, es ist schön. Ja. Und ich habe wirklich auch bis dorthin wieder geschafft, einigermaßen zu Weg zu sein, dass wir die Auftritte haben können machen. Und es ist auch schön, Italien ist halt sehr gesellschaftlich. Man hat immer am Abend alle zusammen das Nachtgessen mit der Mama vom Veranstalter, der alles organisiert hat. Es ist einfach wunderschön gewesen. Das hat mir auch wieder Energie und auch wieder Kraft gegeben für die kommenden Herausforderungen, die wir wieder gewartet haben. Und nachher eben bin ich dann dem Techniker zur Nacht durch, sind wir dann wieder heimgefahren von Rom und bin dann direkt nach der Freinacht dann ins Spital, ins Unispital. Und ich habe das Glück gehabt, dass der Präter mich operiert hat. Und für mich ist es schön, ich bin dann dort hingelegen aufs Bett und gewusst, jetzt könnt nur noch ihr etwas falsch machen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Aha. Und bin dann wieder dort hingelegen und habe ich gar keinen Druck gehabt. Ich wusste, man kann mir jetzt keinen Vorwurf machen. Wenn jetzt etwas schief läuft, dann ist es ein Fehler von der Ärzte.
Bis daher bist du ja gut durchgekommen, sozusagen.
Ja, es wäre jetzt mehr peinlich gewesen, wenn es vorher schief gelaufen wäre, wie ich jetzt halt das unbedingt noch haben wollte. Mhm. Und was jetzt läuft, ist nicht mehr in meinem Einflussbereich. Jetzt könnt ihr es eigentlich nur noch falsch machen. Und von dem her hatte ich auch wirklich keinen Druck gehabt vor der Operation. Es war ja dann noch lustig gewesen, ich hatte dann noch Krankenakte. Ich habe leider zu viele Geschichten. Es sind so viele Sachen gelaufen. Es ist noch Krankenakte. Ich habe schon ein Tablette bekommen, so ein Schlaftablette, so man kann schon vorsedieren. Und mache noch Krankenakten auf und dann ist irgendein jugoslawischer Name drauf von einer falschen Person. Und dann, dann bin ich auch ein bisschen verschrocken und kann noch irgendwann mit dem Strichbuch.
Schon mit dem Dormicum im Blut sozusagen.
Ja, also nur einfach ein Schlaftablette. Aber ich habe gleich nicht gewusst, wenn ich in den Operationssaal komme, bin ich noch wach oder nicht. Ja. Da habe ich irgendwann noch einen Strich gesehen mit meinem Namen drauf, den ich mir dann um den Daumen gemacht habe. Das falls, wenn ich schlafe, dass sie. aber ich bin ja schon noch wach gewesen. Und sie haben es so lustig gefunden im Operationssaal. Sie haben es dann gesagt, nein, es hätte nichts passieren können. Sie hätten es schon noch gemerkt. Ja.
Okay.
Aber es ist dann alles gut gegangen. Und es war auch lustig, wenn ich dann aus nach der Operation aufgewacht bin und den Präter alle gesehen habe, habe ich ihm dann beichtet, dass ich vorher gerade noch in Rom war. Und da hat er gesagt, ja, es gibt eben Leute, die sich ein halbes Jahr vorher schon vorbereitet und Zeug. Und mit denen haben sie viel mehr Probleme in der Operation. Eben, man soll wirklich eigentlich normal weiterleben, weil man kann sich nicht schonen vor einer Operation.
Kann man
nicht. Ja, also eben hat das auch eher lustig gefunden, als dass er jetzt irgendwie schlecht gefunden hätte.
Ja. Schön. Und für dich wird es sich ja auch gut angefühlt haben.
Ja, weil nach der Operation, man stellt einem ja relativ bald auf die Füße und ich bin ja nur gerade zusammengeklappt. Eben, man schläft ein und wacht als neuer Mensch auf, also als neuer, als völlig geschwächt. Und also ich bin froh, habe ich das vorher noch gemacht. Ich denke, es hat mir nachher auch geholfen, dass ich wieder auf die Beine gefunden habe. Weil es ist schon,
du hast gewusst, ich bin auch der auf der Bühne bin ich auch, nicht nur der, der jetzt hier im Bett liegt.
Ja, und dass man auch, ich denke, es ist auch gut, wenn man wieder ein bisschen gestärkt in Operationen hineingeht, als eben, wenn man sich nur schont, dann ist man eigentlich rein schon geschwächt durch die Schulter. Ja, also körperlich geschwächt.
Ja. Und nachher hat sich für euch viel verändert. Also jetzt machen wir vielleicht ein bisschen einen Gump, oder? Ich denke, das wird ja nachher noch eine relativ langwierige Sache gewesen, zum Erholen und wieder ins wirkliche Leben zurückfinden. Aber
ja,
nachher also, sind wir ja wie wieder in einen Alltag reingekommen, auf eine Art, oder? Irgendein Alltag findet einem ja dann wieder, und das ist ja eigentlich auch gut. Hat sich der verändert fest?
Ja, also mein Ziel ist schon, während der Chemotherapie, eben zuerst habe ich eben gedacht, das, was ich vorher angedeutet habe, eben vielleicht irgendetwas Richtung Computer, in einen anderen Bereich gehen.
Also und die Akrobatik nachher, mal auf die Seite legen.
Ja, und nachher, als dort ganz Chemo vorbei war, und ich bin eigentlich wieder ins gleiche Fahrwasser gekommen, habe ich es zuerst wie fast ein als Misserfolg angeschaut, dass ich eigentlich nichts daraus gelernt habe und wieder im gleichen Bereich bin. Andererseits hat mir der Bereich gleich gefallen. Ich habe einfach gefunden, man muss ihn einfach ein bisschen dosierter angehen.
Ja.
Und schon dort habe ich einfach gesagt, es ist mir wichtig, dass wir nicht mehr so viel im Ausland unterwegs sind. Weil das ist einfach die ganze Zeit im Lieferwagen hocken. Es klingt zwar sehr schön, wenn man unterwegs ist, aber man verbringt wahnsinnig viel Zeit am Ort. Ja, im Auto hocken ist nicht so inspirierend.
An einem Unort eigentlich, oder?
An einem Unort, ja. Mhm. Und schon dort war die Zielsetzung für mich, dass wir mehr Auftritte in der Schweiz machen können. Und wir haben in der Schweiz einfach nie, eben schon bei Stage TV, wir sind so im Ausland immer so gelobt worden. Und in der Schweiz haben wir keine Medienpräsenz, einfach nichts gehabt. Wenn wir mal Auftritte hatten, im Theater ist kein Mensch gekommen, wir haben uns einfach nicht kennen. Und ich bin dort, ja, auch ein bisschen egoistisch, habe ich gesagt, ja, klingt ein bisschen blöd, aber so eine Krebsgeschichte, das hat natürlich die Medien gern.
Ja.
Und ich habe wirklich halt das auch, ja, bewusst öffentlich gemacht, dass wir auch eine Chance haben, in der Schweiz nachher können für eine Zukunft aufbauen, dass wir nicht immer im Ausland unterwegs sind. Mhm. Mhm. Und das hat dann auch geholfen, wo wir dann eben Coloro dann mit Verspätung wieder angefangen haben, dass wir wirklich eine Medienpräsenz hatten. ja, und dass wir eben wirklich auch die Möglichkeit hatten, in der Schweiz zu spielen.
Ja.
Und ja, ich meine, es klingt immer blöd, wenn man eine Krebsgeschichte öffentlich macht. Aber ich habe einfach gefunden, wenn ich schon die Chance hatte, eben eine neue Zukunft aufzubauen und in der Schweiz zu spielen, und das hat dann wirklich auch funktioniert. Und später, wenn wir dann aber wieder ein paar Jahre später, habe ich es dann aber auch nicht mehr zum Thema gemacht. Wir sind dann auch bei den grössten Schweizer Talenten, die dann alle ihre Krankheitsgeschichten wieder aufgetischt haben, wo ich es dann aber nicht mehr zum Thema gefunden habe, es ist so ein Startding, aber nachher soll es, ist es auch gegessen und dann soll es auch nicht mehr ein Thema sein.
Ja. Ja. Aber wie waren denn die Reaktionen, wo du das öffentlich gemacht hast? Deine Geschichte und eben der Tourneeabbruch und so. Also es ist halt wirklich auch eine Geschichte, die sich gut erzählen lässt, oder? Aber ist auch, also ist es für dich auch noch ein bisschen mehr gewesen als nur ein Kickstarter?
Also das sowieso. Also es ist mir auch darum gegangen, wir haben ja auch eine ganze Tournee müssen absagen. Also primär ist mir auch darum gegangen, einfach über das Thema einerseits können zu reden, aber auch, dass die Leute auch informiert sind. Also mir ist eigentlich wichtig, dass die Leute informiert sind. Ich will nicht irgend... Ja, ich finde das noch schwierig, wenn man von Leuten... Erst eigentlich fast an der Beerdigung erfährt, dass sie dort krank waren.
Ja.
Also...
Ja.
Ja, also... Und es sind da so viele Fragen gekommen und man hat ja gehört, die ganze Tournee wird abgesagt. Und irgendwann ist es mir auch zu mühsam geworden. Da ist wie so der... Gehe ich lieber einen Schritt voraus, als dass die Leute die ganze Zeit Fragen stellen. Dann wissen sie, was los ist und müssen mich nicht mehr fragen.
Mhm. Und der Grund ist wie klar. Und,
ja, der Grund ist klar. Und, ja, lustig ist mehr, einfach dann später ist mir immer wieder passiert, zum Beispiel an einer Künstlerbörse in Freiburg, wo auch das Team aus Japan, wo wir ja gewesen wären, und die sind nicht mehr rausgekommen. Die haben natürlich alle gemeint, ich sei eigentlich gestorben. Weil sie haben einfach gehört, in einem Krebs im letzten Stadium.
Und also ich habe viel erlebt, dass, nie mehr.
Ja, also auch später, wenn wir dann gleich mal wieder in Deutschland waren, habe ich viel immer wieder Leute getroffen, die ganz überrascht waren, weil sie meinen, ich sei schon gestorben. Also das habe ich viel erlebt.
Ja. Spannend, so als Geist durch die Welt zu tingeln.
Ja, und es ist auch... Ja, ich meine, die eigene Beerdigung erlebt man ja wahrscheinlich nicht bewusst. Aber Ja, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann lebt man wie so ein bisschen sein eigenes Begräbnis. Man kommt ja Blumen und Zeug, obwohl man ja eigentlich noch da ist. Und ja, es ist irgendwie noch...
Ja.
Ja, es ist noch komisch.
Apropos Begräbnis und apropos eigene Beerdigung. Hast du da Vorstellungen?
Also ich habe dazu mal... Habe ich schon klare Vorstellungen gehabt und die auch geäussert gehabt.
Ja.
Und eben, ich hätte jetzt wie nicht einen Ort, sondern wir haben ja wie eine, in Wolle eine Familienurne, wo auch mein Vater ist. Habe wie gefunden, ich teile mein Dezit, dann teile ich die Dietlik.
Also du hättest quasi dich kremieren lassen und deine Asche ein bisschen aufteilt unter den Familienmitgliedern.
Ja, ja, hätte das also aufteilt.
Ja. Okay. Kommen wir da ein bisschen Lorenz über. So. Ist das immer noch der Plan?
Im Moment,
wen auch immer?
Also eben, es ist ja der Ort, wo man dann ist, hat ja wieso keine Bedeutung eigentlich. Mhm. Es ist mir eigentlich recht unwichtig. Es ist ja mehr, dass ja dann die Angehörigen einen Ort haben, wo sie wie können hingehen können. Aber jetzt zum Beispiel für meine Mutter hat das auch nicht eine grosse Bedeutung und so. Aber eben jetzt so wegen... Eben die Tatsache, als ich die Diagnose bekommen habe, ich bin eigentlich schon immer davon ausgegangen, ich weiß auch nicht wieso, ich habe schon das Gefühl gehabt, ich schaffe es und so. Ich bin eigentlich immer sehr positiv in alles hineingegangen. Also, und es hat eigentlich nur einen Punkt gegeben, wo ich wie aufgegeben habe. Und das ist eigentlich viel später, eben, das war eine Herzoperation. Und man hat bei mir, der Präter hat einfach gefunden, ich bin Akrobat und er will es eigentlich so machen, dass ich wieder die volle Beweglichkeit und alles habe. Normalerweise hat man ja macht man es ja mit Drähten wieder zu im Brustkorb. Und er hat bei mir eigentlich als, zum ersten Mal, das hat es noch nie gegeben, ein Verfahren angewendet, dass er eigentlich Fäden nimmt, so wie bei Säuglingen. Wenn die eine Herzoperation hat, nimmt man auch Fäden, die sich wieder auflösen, wie der Brustkorb wächst. Und da hat er wie gefunden, er tut bei mir auch Fäden einsetzen.
Für die Beweglichkeit.
Damit ich nachher wieder die volle Beweglichkeit habe. Wow. Und dann ist blöderweise, ich habe gewusst, ich darf nichts lupfen und so. Und dann bin ich aber mal in einen Laden gegangen, der die Tür geklemmt hat und einfach Druck gehabt. Und, und nachher habe ich schon gemerkt, wie ich einen stechenden Schmerz habe. Und gemerkt, ups, jetzt ist etwas nicht gut. Und habe wahnsinnige Schmerzen gehabt. Und da haben sie schon gemeint, wir müssen jetzt wieder eine Operation machen und wieder auch gleich die Röte reinmachen. Und da habe ich dort noch den Präter gefragt, ob ich mir irgendein Korsett basteln könnte, um auf den ganzen Brustkorb zusammenziehen. Und der Präter hat gefunden, ja, ich könnte es einfach mal ausprobieren. Aha. Und dann habe ich wieder so ein Korsett gebastelt, damit einfach der Brustkorb wieder zusammenhält. Und das hat dann wirklich genützt gehabt, weil ich auch nicht mehr schlafen auch mit Schmerzmedikamenten.
Also das
dann,
heisst, dir ist wieder der Brustkorb wieder aufgegangen?
Ja, und dann hat die Fäden gelöst und dann ist der Brustkorb aufgegangen. Und dank dem Korsett ist er wieder gegangen. Und ich habe dann einfach den Brustkorb so zusammengeschnürt, dass es nachher wieder gegangen ist. Aber der Punkt war, und das hat man dort nicht gemerkt, dass ich eine innere Blutung bekommen habe durch das. Und das haben wir erst nachher später gesehen, dass ich ein Hämatom habe. Und dann sind die Blutwerte runtergefallen und ich habe am gleichen Tag habe ich bei der Onkologin einen Untersuch gehabt und habe gesehen, die Blutwerte fallen wieder zusammen. Und habe gesagt, oh nein, man hat schon gemeint, der Krebs sei wieder ausgebrochen. Dabei hat es eigentlich mit dem anderen zu tun gehabt.
Ja.
Und das war so der Punkt gewesen, wo man dann geredet hat, jetzt noch ins Isolationszelt, Hochdosis-Chemo. Und ich fand, nein, das wollte ich nicht mehr. Jetzt habe ich eigentlich genug gekämpft und ist jetzt für mich auch gut so. Und habe dann auch also mit Gonela natürlich geredet. Ich habe mit meiner Mutter darüber geredet, dass jetzt eigentlich für mich der Punkt erreicht ist, wo ich nicht noch weiter kämpfen will. Ja, ich habe dann irgendwann gefunden, es ist auch mal gut. Mhm. Also auch gut, ich will einfach auch nachher wieder ein Leben haben, das für mich, so wie ich es lebe, lebenswert ist. Mhm. Und das war dann eine interessante Diskussion nachher später. Ich bin dann noch in ASVZ zu den Studenten.
Und wo du ja unterrichtest, muss man sich das
ja, sagen. Ja, wo ich unterrichte, ein bisschen mehr, jetzt, um mich zu verabschieden. Und habe dann noch mit zwei anderen Leitern noch über das Thema geredet, eben über Sterben und so. Und da haben wir so ein bisschen eine lustige Unterhaltung gehabt, dass man eigentlich nichts falsch machen kann.
Beim Sterben?
Also, beim Sterben. Ja. Also es hat es eigentlich noch jeder geschafft.
Ja, genau.
Jeder hat eigentlich den Weg zum Sterben geschafft, also muss man eigentlich nicht Angst davor haben, weil man kann nicht viel falsch machen. Und es ist wir haben eigentlich viel darüber gelacht und es war noch sehr befreiend gewesen. Einfach so die Idee, Ja, eben.
Das kann darf ich auch einfach gehen.
Ja, es kann eigentlich nicht viel schief gehen.
Ja.
Ja, weil man hat ja irgendwie Angst vor dem Sterben und andererseits muss man gar keine Angst haben, weil es geht ja von allein schlussendlich.
Ja, genau. Ja, ja, auf die Welt gekommen ist ja auch irgendwie.
Ja,
das ist auch irgendwie geschafft.
Ja. Ja. Und das ist irgendwie, hat, ja, irgendwie die Diskussion hat man schon gut da gehabt. Mhm.
Ja. So befreiend gewesen.
Mhm. Ja. Und nachher hat sich dann herausgestellt, dass es eine Fehldiagnose war. Einmal und dann ist alles, ja, das ist mir fast ein bisschen unangenehm gewesen. Also nein, es ist mir
was
sehr
unangenehm gewesen, dass ja, du
da so, ich habe ja schon Gespräche gesucht, habe schon mit meiner Mutter, mit der Cornelia eben ja. Auch. Mit der, ich bin halt sehr ein offener Mensch und ist natürlich dann für das Umfeld auch, das Auf- und Abstück ja. Ist schwierig natürlich. Ja. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen zu kommunikativ.
Aber jetzt mit so viel Abstand, also... Das ist vielleicht eine romantische Vorstellung, aber mit so viel Abstand hast du nicht auch manchmal das Gefühl, es hat vielleicht auch gut da. Also nicht, dass jetzt die Fehldiagnose angenehm war, natürlich nicht, aber es ist ja gleich, ihr habt mal ganz konkret über Sterben geredet.
Das haben wir sicher,
das, ja. Also das ist ja auch ja nicht für nichts, oder? Es ist wie, hat das nicht auch irgendwie nochmal eine Nähe geschafft?
Es schafft mir einfach eine Nähe zum, eben zum Leben, dass ich... Eben, solange ich lebe, auch will leben.
Ja.
Und ich habe während der Erkrankung habe ich mich manchmal wahnsinnig, nicht aufgeregt, aber einfach, dass die Leute sich über so Kleinigkeiten sich nerven können.
Ja.
Und später habe ich dann, wenn man wieder im Alltag ist, merkt man plötzlich selber wieder, ja, man nervt sich ja auch wieder über völlige Kleinigkeiten.
Genau, also das Update ja, 110, das man noch machen muss am Computer, bevor man ihn brauchen kann.
Ja, eben, also ich bin da überhaupt nicht besser. Also, so kurz nach Erkrankung ist man wahnsinnig, nimmt alles bewusst wahr und so. Und man kommt natürlich wieder ins gleiche Fahrwasser rein, dass man auch sich wieder über Kleinigkeiten aufregt. Und mhm. Aber ich probiere schon immer wieder ein bisschen zurückzufinden und eben, dass man einfach wieder ein bisschen das Ganze sieht und nicht ja, mhm. sich in Kleinigkeiten verheddert. Und mhm. ja, und ich finde es sehr wichtig, dass man irgendwie auch ja, eben den Gesamtblick nicht verliert. Und eben, wie ja. wichtig ist jetzt das? Wie wichtig ist auch, dass ich für irgendetwas Recht bekomme oder nicht Recht bekomme? Mhm. Und vielleicht auch über etwas hinwegsehen kann. Mhm. Ja. Mhm.
Also du meinst, du bist vielleicht ein bisschen schneller als andere an dem Punkt, wo du wie kannst einen Schritt zurück machen und sagen, hey, ist das jetzt einfach auch nicht wichtig?
Ja, weil ich denke, es könnte... Ja, dass man halt auch für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Man kann nicht den Partner oder die Nachbarschaft oder wer auch immer für sein Unglück verantwortlich machen. Es widerfährt einem Unglück. Bei einer Krankheit ist es einfach, da weiss man, da ist jetzt niemand schuld. Mhm. Aber es gibt viele Sachen natürlich, die einem widerfahren, wo vielleicht auch wirklich jemand schuld ist. Und trotzdem ist man ja dann dafür selber verantwortlich, dass man wieder zu seinem Glück findet. Mhm. Man kann nicht sagen, ja, der Partner ist jetzt für mein Glück verantwortlich. Man muss irgendwie einfach selber immer einen Weg zu seinem Glück finden und den muss man selber machen. Da muss man ja. auch, halt auch können verzeihen oder etwas können loslassen, auch wenn einem Unrecht widerfahren ist. Mhm. Weil man hängt ja nur sein ganzes Leben drauf auf, wenn man dann noch rückwärts gerichtet ist und denkt, der hat jetzt irgendwie mein Leben vermasselt oder was auch immer. Mhm. Weil es gibt immer wieder einen Weg zurück und den muss man halt selber gehen.
Ja. Und es gibt immer Sachen, die am Schluss vielleicht nicht genau so rauskommen, wie man es sich gewünscht hätte. Und das muss man auch gehen. Mhm.
Sowieso.
Ja. Ja. Und jetzt sind ihr ja wieder eben voll im Leben. Ihr seid zwar vielleicht ein bisschen weniger international auf Tournee, aber ihr arbeitet ja schon auch sehr fest. Ist das jetzt das Glück, das du vorher beschrieben hast? Jetzt ist irgendwie so stimmt's für dich?
Für mich ist Glück, also es ist eigentlich für mich im Moment alles gut, so wie es ist. Ich brauche ja viel Abwechslung. Ich bin froh, wenn es auch wieder Auftritte gibt. Ich bin froh, ums Unterrichten. Es ist gut, wenn nicht nur etwas ist. Mhm. Ich bin halt wahrscheinlich in der Zwilling, der immer ein bisschen Abwechslung braucht. Und es ist aber auch gut, ich meine, ich habe ja auch mit der Schulter zu kämpfen. Das heisst, man wird auch älter, man hat von dort her auch schon weniger Auftritte, weil halt für den Jüngeren zum Zug kommen, was ja auch gut ist. Mhm. Und für mich stimmt es so, es wird, gewisse Sachen werden weniger. Und das soll auch so sein. Man wird ja auch älter und man muss ja nicht die ganze Zeit nur nach höherem und nur nach mehr Auftritt. Mhm. Also für mich ist es nicht schlimm, wenn auch gewisse Sachen weniger werden. Und von dem her ist für mich alles gut. Ich habe mehr mit anderen Aspekten gekämpft. Eben zum Beispiel jetzt wie mit Corona. Einfach den Zweig von der Gesellschaft, dass man nicht mehr andere Meinungen kann akzeptieren kann. Eben in meinem Lager habe ich von Corona-Lügner bis zum anderen Extrem alle Leute kennen. Trotzdem habe ich irgendwie gleich probiert, im Dialog zu bleiben. Weil, ja, ich finde, man redet nicht mehr so miteinander. Mhm. Man ist so auf seine eigene Meinung fixiert. Und eben, jeder glaubt, dass er recht hat. Und das finde ich schade. Also, das ist etwas, einfach im Moment schaue ich nicht so positiv in die Zukunft. Die soziale Spaltung ist etwas, was mir im Moment zu schaffen macht. Ja. Ja, mehr als wenn man dann vielleicht mal weniger auftritt oder wenn dann andere Probleme kommen, dass man dann halt weniger Konsum und alles weniger gut geht. Ja. Aber ich finde, wir müssen irgendwie als Gesellschaft wieder zusammenfinden.
Nochmal ganz ein anderer Aspekt. Wie ist es denn mit dem Vertrauen in deinen Körper? Also es ist, oder, du hast relativ viel durchgemacht. Es hat wahrscheinlich Momente gegeben, wo du dich halt nicht so richtig verlassen konntest auf deinen Körper. Du hast nicht gewusst, was passiert jetzt da. Und gleichzeitig ist es dein Arbeitsinstrument. Es hängt so viel an dem.
Ja, mein Körper ist schon immer... Also, ich hatte schon ein Militärproblem, zum Beispiel mit der Schulter. Und ich durfte nur 5 Kilo lupfen im Militär. Aha. Obwohl ich ja nachher jetzt Partneracker und alles mache. Und ich habe ja eine Wachstumsstörung mit dem Knie, habe 4 Jahre keinen Sport mehr vertrieben und und hat meine Mutter ein Eirad geschenkt. Und darum so bin ich überhaupt in die Statistik gekommen. Das heisst, mein Körper hat schon immer Probleme gemacht und es hat sich dann immer irgendetwas daraus ergeben. Darum gehe ich relativ gelassen damit um. Also, ja. Ich auch eben jetzt mit Schmerzen, es tönt blöd, einen positiven Umgang. Es nervt mich natürlich, wenn etwas wehtut. Und ich tue einfach mein Training damit so anpassen, dass es geht. Aber für mich ist das ganze Leben, ist mein Körper speziell gewesen. Und darum, ich kenne wie nichts anderes. Und ja. Ich passe mich dann so an, wie es ist. Und dann geht wieder ein neues Türchen auf. Und irgendetwas geht immer. Mhm. Ja, ich passe mich einfach an den Umständen.
Ja. Also du hast einfach das Vertrauen darin, dass du irgendeinen, oder dass auch dein Körper vor allem irgendeinen Umgang schon findet mit Herausforderungen.
Ja, und ich tue ja dann nicht irgendwie Schmerzen ignorieren. Dass ich sage, nein, das geht mir nichts an, ich tue jetzt gleich voll. Ich tue schon dann mein Trainingspensum und einfach meine Arbeit dem Körper anpassen. Also nicht, dass ich irgendein Schmerzsignal ignoriere. Mhm. Aber irgendwie, irgendetwas geht immer. Und auch wenn ich dazu mal eine ganz instabile Schulter hatte, eben schon als Jugendlicher, als Kind. Und wenn ich jetzt Handstand gemacht hätte, hätte ich dafür dann keine Muskeln gehabt in der Schulter, die die Schulter dann zusammenheben. Also, ich denke, außer bei Verletzungen, einfach eben nur schonen bringt eben auch nichts. Man muss gleich den Körper, der will sich bewegen, der will etwas machen. Und von dem her, ich will den nicht überfordern, den Körper, aber ein bisschen fordern, darf ihn gleich.
Redet ihr heute auch noch über Sterben? Zuhause?
Nicht so direkt. Mhm. Also jetzt nicht unser direkt. Vielleicht mehr, wenn jetzt einfach jemand ins Alter kommt, wo halt das Sterben ein Thema ist. In dem Bereich schon. Ja. Aber jetzt nicht direkt, jetzt, was Cornelia und mich betrifft. Das weniger.
Mhm. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch voneinander, wenn jetzt irgendwie eben irgendetwas passieren würde, ganz plötzlich jemand sich nicht mehr äußern könnte, aber es wäre eine Entscheidung nötig, dann wüsste ihr so etwas voneinander.
Wir wissen schon voneinander, das schon. Aber ich bin auch nicht immer ganz konsequent. Ich bin immer manchmal gewisse Sachen auch hin und her gerissen. Ja. Ich kenne auch auch wenn man im Koma ist, wann sollen wir jetzt abschalten? Ich finde das wahnsinnig schwierig. Wie jeder Umstand ist ja auch wieder anders. Ich habe wie auch nicht ganz eine klare Meinung dazu. Ja. Ja. Ja, also es kommt halt immer auch sehr... Weil ich habe ja auch einen Jugendlichen wiederbelebt, der einen Herzstillstand hatte am Jugendzirkusfestival. Und das ist ja dann... Ich konnte zwar wiederbeleben, aber ich war 5 Tage im Koma. Und als er wieder zu sich kam, hatte er halt schwere Hirnschäden. Und dort hatte ich ja auch wie bereut, dass ich ihn überhaupt wiederbelebt habe. Ich dachte, es wäre gescheiter gewesen, hätte ich sterben können. Und nachher hat er sich jetzt aber wieder so gut erholt und es geht ihm so viel besser. Eben, es ist manchmal aus dem Moment heraus, denkt man, es ist jetzt falsch gewesen, aber nachher im Nachhinein sieht man, es ist doch nicht. Eben darum, ja. Ich mache mir da
wieder. Man weiss es einfach
man auch nicht. Man weiss es einfach nicht. Ja. Es ist genau. So schwierig da. Eben, und jeder Fall ist wieder so individuell anders.
Ja. 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 Aber ihr kennt euch vielleicht schon so gut, dass man eben dann auch gut kann sich in andere versetzen und möglicherweise gut kann abschätzen, wie jetzt die Person in dieser Situation würde entscheiden.
Ich denke auch, dass da Cornelia auch wüsste, ob es jetzt aussichtslos ist oder nicht aussichtslos. Und, ja, also ich denke, da haben wir schon das gegenseitige Vertrauen, dass der Partner richtig würde entscheiden.
Mhm. Etwas wollte ich noch wissen. Dein Vater, sagst du, ist gestorben am Aneurysma.
Ja.
In dem Fall recht plötzlich.
Sehr plötzlich. Und das ist auch etwas so, eigentlich kurz nach der Pensionierung, so der typische Fall. Er hat noch, das ist lustig, auch wieder Japan involviert gewesen, hat eine Firma gehabt, ist selbstständig gewesen. Also nicht selbstständig, einfach ein Firmeninhaber. Und er hat gewusst, er will 2 oder 3 Tage in einer Alphütte, in der Schneeschwau, also mit meiner Mutter, hat er so eine Auszeit von 3 Monaten nehmen, nur in dieser Alp oben. Und er hat dann noch x Nächte durcharbeiten. Er hat noch ein Projekt gehabt, das für Japan fertig werden musste. Er ist wahnsinnig unter Druck gestanden. Und dann hat er eben alles erledigt gehabt. Er ist mit meiner Mutter dann mit der Schneeschuhe dort hochgelaufen. Und dann haben sie gemerkt, dass sie noch etwas vergessen haben im Auto. Und er ist mit der Schneeschuhe wieder runtergelaufen. Und dort hat er dann den Unfall gehabt. Dort muss ist direkt beim Auto ist dann passiert. Wo er ganz allein war. Und es ist ein Schneesturm aufgekommen. Meine Mutter war in der Hütte oben gewesen, hat mir dann angerufen und ich war in Paris gewesen. Wir hatten einen Fernsehauftritt gehabt in Paris. Und ich eben, es war ganz schwierig gewesen. Ich konnte nicht helfen. Meine Mutter war total am Verzweifeln gewesen. Wir haben zwar gewusst, mein Vater war UL, also er hatte sehr gute Orientierung gehabt. Wir konnten uns nicht vorstellen, bei einem Schneesturm, dass er sich verirrt im Schnee. Und das ist einfach wahnsinnig schwierig gewesen, dass man in Paris ist. Wie sonst wäre ich natürlich sofort irgendwie dort hingefahren, helfen oder schauen, ob etwas helfen kann. Und sie hat dann auch die Polizei angerufen. Und man hat ja wie gesagt, sie muss in der Hütte bleiben, bis man weiss, wie es ist. Und das Blöde war, das war von Lukmanien, gerade an der Grenze zwischen Tessin und Graubünden. Und sie hat die Polizei angerufen und die Graubündner Polizei war informiert. Aber man hat ihn relativ bald gefunden und ist mit der Rega abtransportiert worden, aber ins Tessin. Und irgendwie die Graubündner Seite hat nicht gewusst, was die Tessiner Seite ist. Das heisst, man hat, und er war aber dort schon tot. Also man hat relativ gewusst, dass er tot ist, aber die Graubündner Polizei hat das nicht gewusst. Das heisst, es ist recht lang gegangen und man hat sie dann noch geholt in dieser Hütte, hat sie dann noch in ein Spital gebracht, einfach, obwohl sie das eigentlich gar nicht hätte wollen. Und erst später hat sie dann erfahren, dass sie schon lang tot ist.
Ja.
Und also, ich weiss nicht mehr, der zeitliche Rahmen sind vielleicht 5 Stunden, aber das ist eine lange Zeit, wenn man so im Ungewissen ist. Und für mich ist auch wahr, ich war dort in Paris und man hat immer wieder aufs Handy angerufen. Und das Handy eben, das wird natürlich dann wahrscheinlich in eine Plastiktüte, das nimmt natürlich niemand ab. Obwohl man dort eigentlich schon längstens gewusst hat, dass er gestorben ist. Und und für mich ist das halt auch, eben das mit dieser Hütte, die er sich so lange erträumt hat, man darf die Sachen nicht rausschieben. Mhm. Weil er hat so eben einfach noch das Letzte gegeben, damit er nachher in die Hütte rauf kann.
Ja, und er hat eigentlich das Ziel vor Augen gehabt, schon.
Ja, und er war ja schon dort oben. Ja. Und ich habe das sehr ungerecht gefunden.
Ja.
Ja, so wie er gestorben ist. Er ist ja sehr schnell gestorben, er hat ja nicht müssen leiden. Aber das zeigt für mich einfach eben nicht. Eben, es gibt viele Leute, die die Sachen rausschieben, wenn ich pensioniert bin, dann mache ich dies und jenes. Und man weiß es einfach nicht.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das mit dem plötzlichen Tod ist ja manchmal für das Umfeld schon noch ein längerer Prozess, um das überhaupt mal richtig wahrnehmen und damit zu rankommen. Wie ist das bei euch in der Familie so gegangen?
Also jetzt konkret jetzt wegen meinem Vater, oder?
Mhm.
Ja. ist noch schwierig. Also zuerst ist ja dann wirklich der Ärger, was irgendwie alles schief gelaufen ist. Und nachher kommt dann eben natürlich, also wir haben viel geredet darüber. Aber es ist auch etwas, wo man dann irgendwie, also etwas, was ich dann gleich halt dann bald akzeptiere. Es ist nicht, es tut mir zwar wahnsinnig weh, weil ich meinen Vater wahnsinnig gern gehabt, aber es ist dann gleich, ich habe es dann irgendwie noch schön gefunden, dass er immerhin noch die Irina erlebt hat. Es ist zwar noch erst irgendwie eine halbe Jahre gewesen. Es ist im 6. Dezember ist passiert und es ist im März, also das Dreivierteljahr. Aber ich habe es noch schön gefunden, dass er immerhin noch meine Tochter gesehen hat. Das hat mich irgendwie noch getröstet. Aber klar, er fehlt mir natürlich immer. Ich hatte einen sehr direkten Draht zu ihm. Aber ich kann es gleich natürlich eigentlich, schon bald können akzeptieren. Und fühle mich ja gleich immer noch mit ihm verbunden, wenn er nicht mehr da ist.
Ja.
Ich sehe ja manchmal einfach Seiten von mir, die vielleicht ähnlich sind, wie, oder Sachen, die er Mühe hat, die ich vielleicht auch. Wir haben gewisse ähnliche Dinge gehabt. Und
dann muss man manchmal ein schmunzeln, so, wenn man sich das erinnert. Ja, denkt so, ja, genau.
Ja, man sieht
je älter man wird, oder?
Ja, das ist so. Ja.
Ja.
Aber eben jetzt auch wie mit Irina, eben dort, wo du gestorben bist, sieht man ja auch, eben, das Leben geht wieder weiter, es kommt wieder. Und ja, eben von dem her ist es ja schön, dass es wie weitergeht.
Ja, ja. Danke vielmals, Lorenz, dass du so offen bist und mit mir über das Sterben geredet hast. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen noch ein langes, aktives, zufriedenes Leben und irgendwann auch ein gutes Sterben.
Ja, danke vielmals. Danke auch für das Gespräch.
Gerne.
Der Lorenz hat einiges auf sich genommen zum Weiterleben. Aber einschränken lassen hat er sich von seiner Krankheit und der Therapie nicht wollen. Er hat seinen ganz eigenen Weg gefunden, um sein Leben zu kämpfen, sein Leben zu leben, sich selber treu zu bleiben und auch für sein Umfeld da sein. Mich beeindruckt der Umgang mit Krankheit und Sterblichkeit. Kurz nach dem Gespräch habe ich übrigens Lorenz und Cornelia wieder einmal an einem Auftritt gesehen. An der Dietlicker Kulturnacht haben sie einzelne Nummern aus ihrem erfolgreichen Bühnenprogramm gezeigt. Und ich bin baff gewesen. Einfach baff. Auch wenn ich natürlich schon gewusst habe, was die beiden drauf haben. Aber die Kraft, die Beweglichkeit, das pure, kraftvolle Leben und das in Figuren, die so unmöglich wirken, dass man das Gefühl hat, das könnte jederzeit kippen, wenn mal etwas nicht läuft wie geplant. Das Leben eben. Aber Angst muss man nicht haben. Irgendetwas geht immer, sagt der Lorenz. Solange man lebt. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns wieder und reden wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören.